Hallo, ich begrüße alle zur vierten Folge des Podcasts über die Marquise von O, die Novelle von Heinrich von Kleist, die Novelle mit dem berühmten Gedankenstrich, wie ich beim letzten Mal sagte. Wie immer lese ich Teile der Novelle vor, immer aus der Ausgabe der Hamburger Lesehefte. Ich bin auf die Seite 5 gekommen. Von dort an werde ich jetzt weiterlesen. Es geht auch darum, ein bestimmtes Thema zu benennen. Heute ist das wohl das Thema, die Kleistsche Novelle, die Marquise von O, vor dem Hintergrund der dargestellten Kriegshandlungen. Als der Tag anbrach, heißt es hier in Zeile 33, erschien der Befehlshaber der russischen Truppen und besichtigte das Fort. Er bezeugte dem Kommandanten seine Hochachtung, bedauerte, dass das Glück seinen Mut nicht besser unterstützt habe und gab ihm auf sein Ehrenwort die Freiheit, sich hinzubegeben, wohin er wolle. Der Kommandant versicherte ihn seiner Dankbarkeit und äußerte, wie viel er an diesem Tage den Russen überhaupt und besonders dem jungen Grafen F. Obristleutnant vom T. Jägerkorps schuldig geworden sei. Hier unterbreche ich das erste Mal. Es fällt auf, dass auch hier das Kriegsvokabular die Zeilen bestimmt. Ich sagte eben, dass das Thema wohl die dargestellten Kriegshandlungen sein könnten und einige militärische Ränge werden hier genannt, die ich vielleicht rekapitulieren muss mit Rückgriff auf den Anfang der Erzählung, wo ja der Kommandant der Obrist von G eine große Rolle spielt, als es darum geht, den Angriff auf die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben erfahren, dass er in dem Zusammenhang erklärt, dass die Familie jetzt nicht mehr für ihn vorhanden sei. Als Bürger ist dem Obristen von G, dem Kommandanten, die Familie in die Obhut gegeben. Dieser Pflicht kann er jetzt nicht nachkommen. Er ist in Kriegshandlungen verwickelt. Dieser Kommandant, wie ich ja gerade vorgelesen habe, befindet sich im Gespräch mit dem General der feindlichen Mächte. Mit diesem Gespräch erreicht die Frage nach der Darstellung des Krieges eine neue Stufe. Die Kriegshandlungen sind unterbrochen. Man steht, das ist hier deutlich, einander Rede und Antwort. Aber wohlgemerkt eben unter Offizieren. Zivile Formen halten Einzug. Bürgerliche Rechte und Anstand. Wir sehen Wörter wie er bedauerte, dass das Glück seinen Mut nicht besser unterstützt habe. Der feindliche General bedauert den unterlegenen Obristen. Man ist höflich, aber auch militärische Ehrenfloskeln sind zu finden. Er bezeugte dem Kommandanten seine Hochachtung. Er gab ihm, jetzt in Zeile 35, sein Ehrenwort, auf sein Ehrenwort die Freiheit, sich hinzubegeben, wohin er wolle. Das ist hier auch wichtig, dass hier ein Gespräch unter Offizieren stattfindet. Offiziere, die einen bestimmten Kodex an Verhaltensformen haben, den sie hier anwenden. Es mischt sich ein bisschen mit der Darstellung bürgerlicher Formen, bürgerlichen Anstandes. Aber wenn die Offiziere wirklich so tugendhaft wären, wie der Text an dieser Stelle vorgibt, warum streut der Erzähler derlei Ehrenbezeigungen mitten in die Darstellung von Kriegshandlungen ein? Das ist hier etwas ungewöhnlich. Ich lese mal einen Absatz weiter. Der Kommandant versicherte ihn seiner Dankbarkeit und äußerte, wie viel er an diesem Tage den Russen überhaupt und besonders dem jungen Grafen F., Obristleutnant vom Tätenjägerkorps, schuldig geworden sei. hier war eine Auslassung. Der General fragte, was vorgefallen sei, und als man ihn von dem frevelhaften Anschlag auf die Tochter desselben unterrichtete, zeigte er sich auf das Äußerste entrüstet. Er rief den Grafen F. bei Namen vor, nachdem er ihm zuvörderst wegen seines eigenen edelmütigen Verhaltens eine kurze Lobrede gehalten hatte, wobei der Graf über das ganze Gesicht rot ward, schloss er, dass er die Schandkerle, die den Namen des Kaisers brandmarkten, niederschießen lassen wolle, und befahl ihm zu sagen, wer sie seien. So tritt neben die beiden anderen Offiziere der Dritte im Bunde. Es ist der bereits angesprochene Graf F. Ich sprach in den vorhergehenden Folgen von ihm. Es handelt sich um einen russischen Offizier. Der Vergewaltiger, der Marquis, ist es. Für ihn ist die Eroberung der Zitadelle ein Erfolg für die Russen mit dem Verlust seiner Ehre verbunden. Auch ein Begriff aus dem uralten Ehrenkodex, eine überkommene Vorstellung vielleicht, eine Idee, die aber in manchen Kulturen noch vor die Tugend, die Familie, vor andere Werte tritt. Ein Ehrenmann zu sein bedeutet da mehr als andere Tugenden. Für Heinrich von Kleist wird das auch zu einem zentralen Thema. In dieser Novelle kennt der russische Offizier Ehre. Wird er die Ehre, die er verloren hat, wiederherstellen? Wir merken, dass er darüber Scham empfindet, daran, dass er rot wird, wie es in Zeile 2 auf Seite 6 heißt. Und wir merken es auch im Folgenden, von dem ich jetzt weiter vorlese. Der Graf F. antwortete in einer verwirrten Rede, dass er nicht imstande sei, ihre Namen anzugeben, indem es ihm bei dem schwachen Schimmer der Reverbère im Schlosshof unmöglich gewesen wäre, ihre Gesichter zu erkennen. Der General, welcher gehört hatte, dass damals schon das Schloss in Flammen stand, wunderte sich darüber. Er bemerkte, wie man wohl bekannte Leute in der Nacht an ihren Stimmen erkennen könnte, und gab ihm, da er mit einem verlegenen Gesicht die Achseln zuckte, auf der Sache auf das Allereifrigste und Strengste nachzuspüren. In einer Hausaufgabe, die ich dazu von einer Schülerin erhalten habe, lese ich, dass diese Stelle darauf hindeute, dass der Graf als Kippfigur wahrgenommen werden müsse. Diese Begrifflichkeit, bei uns im Kurs eingeführt, zeigt die zwei Seiten des Grafen, dass er einerseits als Engel erscheint, als er der Marquis in der Stunde der Not vor den gewaltbereiten, einfachen Soldaten hilft, andererseits sich als Teufel erweist, da er selber den Übergriff, die Vergewaltigung an der Marquise verübt hat. In diesem Zusammenhang will er die Namen der fünf Soldaten, die die Marquise bedroht haben, nicht nennen, und zeigt sich insofern wieder von einer ehrenhaften Seite. Wir haben ja auch gerade erfahren, dass er schamerfüllt ist, verlegen ist und Ausreden erfindet, um sie nicht denunzieren zu müssen. Das ist zutreffend, was die Schülerin hier bemerkt hat. Das ist hier ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Graph weder das eine noch das andere ist, dass er dazwischen schwankt, kippt. Ich lese weiter. In diesem Augenblick berichtete jemand, der sich aus dem hinteren Kreise hervordrängte, dass einer von den durch den Grafen F. verwundeten Frevlern, da er in dem Korridor niedergesunken von den Leuten des Kommandanten in ein Behältnis geschleppt worden und darin noch befindlich sei. Der General ließ diesen hierauf durch eine Wache herbeiführen, ein kurzes Verhör über ihn halten und die ganze Rotte, nachdem jener sie genannt hatte, fünf an der Zahl zusammen, erschießen. Wir erinnern uns an den Beginn der heutigen Podcast-Folge. Wir sprachen davon, dass die Kriegshandlungen unterbrochen werden, da ein Gespräch zwischen dem Kommandanten der eroberten Zitadelle und dem General der feindlichen Truppen geführt wird, dass man einander mit Ehre und Anstand begegnet, höflich miteinander spricht, was verwunderlich ist, wie wir sagten, aber offenbar unter Offizieren üblich ist, was die Offiziere wiederum abgrenzt von der einfachen Soldateska, die auch gerade in diesem Zusammenhang wiederum als barbarisch grausam dargestellt wird. Offenbar reicht die Verachtung, die der General den einfachen Soldaten gegenüber empfindet, nicht aus, um sich beherrschen zu können. Die Abgrenzung ist nicht ausreichend gegenüber der einfachen Schicht. Auch Vornehme empfinden diese Verachtung um 1800. In der aufgeklärten Gesellschaft empfinden diese Verachtung ihren Bedienten gegenüber, also ganz entgegen dem Anspruch der egalitären Gesellschaft, Gleichheit für alle zu schaffen, legt der General seine zivilen Formen ab und lässt die einfachen Soldaten ohne langes Verhör, ohne Federlesen zu machen, erschießen. Das letzte Wort in dieser Podcast-Folge soll dem Obristen von G gelten, dem Kommandanten. In dieser Novelle wird auch ihm die Maske vom Gesicht gerissen. In der Versöhnung mit der eigenen Tochter geschieht der zweite unerhörte sexuelle Übergriff, der inzestuöse Übergriff, die zweite Vergewaltigung der Marquise gewissermaßen, die in allen Einzelheiten geschildert wird. So viel zu den Offizieren, der Darstellung des Krieges in der Novelle in dieser Passage. Ich bedanke mich fürs Zuhören.